Das war für mich eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit, eine sehr magische Zeit. Also du musst dir vorstellen, ich bin unfassbar großer Casper-Fan, schon immer gewesen. Ich habe die XOXO-Promo mitbekommen und war so, was, wer ist das? Und von da an hat mich der Typ, Entschuldigung für mein Französisch, an den Eiern. Also richtig an den Eiern. Und plötzlich läuft er hier so ein und aus bei Diffus mehr oder weniger und ich habe jedes Mal einen Schweißausbruch. Plötzlich ist das nicht mehr nur Casper, der Rapper, sondern auch Casper, der Typ, der mich fragt, wie es mir geht. Und so ist es halt Woche für Woche für Woche für Woche für Woche für Woche gewesen. Immer wieder. Also, dass ich einen Peter Fox oder Seed interviewen da durfte, das sind immer noch für mich Sachen, das kann ich bis heute nicht so ganz fassen manchmal.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
In dieser Folge geht es um Musikjournalismus. Zu Gast ist ein, wie ich finde, bisschen Shooting-Star des Interviewführens, Yannick Niang. Er ist auf einmal auf der Bildfläche erschienen, war bei Diffus sehr präsent und auch ansonsten sehr viel in meinem Feed. Wir haben kurz hier und da mal gesprochen, aber sich einfach mal ausführlich hinzusetzen und ein, zwei Stunden über seine Karriere und seine Ansichten zu reden, das war lange mein Ziel. Und es hat auch geklappt. Also wir haben alleine vorm Interview schon 1,5 Stunden gequatscht und es war schon super spannend. Und es geht spannend weiter. Es geht nämlich um seinen Weg zu Diffus, seinen Weg in die Musikindustrie, warum er überhaupt Interview führen möchte, warum er eine Plattform aufbaut, bauen möchte und was eigentlich sein Antrieb dahinter ist. Wir reden über die Unterschiede, wie sich Journalismus für TikTok als Podcast oder auch im geschriebenen Wort online unterscheidet. Es geht darum, worauf es bei guten Interviews ankommt und um seine Liebe zu Musik und zu Dad-Jokes oder allgemein einfach schlechten Witzen. Mit Thematakt verdiene ich kein Geld, also freue ich mich, wenn ihr supporten wollt über thematakt.de/spenden oder paypal.me/thematakt könnt ihr das tun. Ihr könnt dieses Interview sehen und hören. Auf Spotify und YouTube ist das Video auch verfügbar. Und ja, jetzt viel Spaß beim Sehen oder Hören oder am besten natürlich beides. Herzlich willkommen, Yannick Niang.
Hallo.
Wir haben schon über 1,5 Stunden Vorgespräch gehabt. Das war, glaube ich, das längste überhaupt. Deswegen mal gucken, ob ich Fragen stelle, die Leute nicht checken, weil sie denken, hä, wo kommt das denn jetzt her?
Ich glaube, wir kriegen das hin.
Okay. Meine erste Frage, um direkt in deine musikalische Erdung einzutauchen. Was ist ein Artist, eine Künstlerin, die krass unterschätzt ist?
Aktuell Malik mit 3i und Asterix oder wie man das nennt. Ist ein Künstler aus, ich glaube, Wedding, auf jeden Fall aus Berlin, das weiß ich. Und ich, seit einem halben Jahr bin ich unfassbarer Fan von ihm. Ich glaube, der macht momentan auf der Zartmann-Tour den Bass und macht aber selbst auch eigene Musik, ist Rapper, wenn man so will, aber wenn man sich seine Musik anhört, merkt man, dass da so viel mehr steckt als in Anführungsstrichen nur Rap. Und dementsprechend die Kosmen, die er in seiner Musik aufmacht, die Art und Weise, wie er schreibt, die Themen, die er behandelt, wie egal ihm gleichzeitig irgendwie alles ist, also die Art und Weise, wie ignorant er ist und trotzdem wie ausgecheckt und musikalisch, das gibt mir alles sehr viel und ich werde nicht müde, Lobesgesänge zu singen.
Okay, cool. Abgesehen von Malik, was beschäftigt dich? Was machst du derzeit? Wo investierst du gerade vor allem deine Zeit drin?
Aktuell arbeite ich an meinem Projekt A Track A Day. Ich puzzle und stelle Musik vor, jeden Tag einen Song.
Was heißt du puzzelst? Du puzzelst einfach irgendwelche König der Löwen-Dinger und dabei stellst einen Song vor oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, du kannst dir vorstellen, du siehst ein Video von mir, wie ich mich selber aufnehme. Ne? Ich habe so eine kleine Platte da und da sind über 1000 Puzzleteile verteilt. Und ja, die versuche ich dann zu einem Puzzle zusammenzufügen. Ich habe natürlich mir ein Motiv ausgewählt, was zu Musik passt. Ich möchte aber an der Stelle jetzt noch nicht spoilen, was es ist. Abseits davon höre ich halt Musik beim Puzzeln. Das ist was ich schon als Kind gemacht habe, ganz viel. Und ich habe mir das Puzzeln ausgesucht, weil ich keine Lust hatte, irgendwie so viel in die Kamera zu performen. Gleichzeitig wollte ich irgendwie Musik teilen und deswegen ist das so irgendwie so ein bisschen der perfekte Sweet Spot, wie ich mich aufnehmen kann beim Musik hören, ohne dabei zu viel performen zu müssen und gleichzeitig einfach den Fokus auf der Musik oder vielleicht sogar auf dem Puzzeln zu lassen, so ein bisschen. Genau.
Smart. Und wie findest du die Songs, die du vorstellst?
Die finden mich tatsächlich. Die Songs finden mich. Mal mache ich das einfach nach Stimmung, mal mache ich das an dem Tag, also nach dem Tag, der halt eben ist. Zum Beispiel am, ich glaube, 17. Juni hat Kendrick Lamar Geburtstag. Da habe ich einen Song von ihm ausgewählt, der mich sehr berührt oder der mir sehr viel gibt oder der mir in dem Fall von Mirror hat mir einfach die Message sehr gut gefallen, weil sie mich selber hat reflektieren lassen. Manchmal ist es aber auch einfach irgendein blödes Sample, das mir gefallen hat, oder manchmal ist es ein Gaming-Soundtrack, der, wie ich finde, auch abseits von Gaming gut funktioniert und einfach ein gutes Stück Musik ist. Und ich versuche, mich da auch noch auszuprobieren. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Tag, heute kommt Tag 19 raus und heute ist einfach Rihanna Shut Up and Drive. Einfach, weil es ein Song ist, den ich absolut liebe. Klassiker, genau. Also ich will auch manchmal Nostalgie hervorheben, weil ich selber Musik sehr viel mit Nostalgie verbinde.
Mhm. Und wie gehst du in die Produktion rein?
Inwieweit?
Also was bereitest du vor? Wie viele Tracks bereitest du am Tag vor? Oder du machst ja wahrscheinlich nicht jeden Tag ein, sondern machst da schon ein bisschen auf Halde? Oder wie machst du das?
Am Anfang war die Idee, das jeden Tag zu machen. Ich habe mir so eine Routine überlegt. So, okay, du stehst um 7 auf, dann gehst du joggen, dann kommst du um 9 Uhr zurück, gehst duschen, gehst frühstücken, dann machst du die Kamera oder hast schon vorher vielleicht überlegt, was für einen Song du dir auswählen willst und so weiter und so fort. Nach einer Woche habe ich gemerkt, das funktioniert absolut überhaupt nicht und dann bin ich halt ein bisschen klüger an die Sache rangegangen und wie du schon gesagt hast, mache jetzt ein bisschen auf Halde. Ich nehme mich einmal auf die Woche, suche mir vorher die Songs raus, die 7, die ich für die nächste Woche eben kuratieren möchte, mache eine Playlist daraus, die höre ich dann im Loop und puzzle dabei und habe dann quasi eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger, 50 Minuten Rohmaterial, aus dem ich dann mir was zusammenschneiden kann. Dann mache ich das Ganze insgesamt mit 2 Kameras, das heißt, ich habe eine Perspektive auf mich, eine Perspektive top-down auf das Puzzle. Genau, und Post-Bearbeitung ist eigentlich nur noch das Ganze dann irgendwie zusammenschneiden, Cover einfügen, Soundtracks einfügen, beschreiben, exportieren, hochladen. Mhm. Ja.
Und wo lädst du überall hoch?
TikTok und Instagram aktuell. Ich überlege auch noch YouTube Shorts, aber dadurch, dass bei den verschiedenen unterschiedlichen sozialen Plattformen die Restriktionen anders sind, teilweise wegen der Länge oder ob da Musik im Hintergrund laufen kann oder nicht. Mhm. Oder bei TikTok zum Beispiel nur eine Minute, die im Hintergrund laufen kann, sonst geht's nicht, habe ich mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt.
Okay, aber YouTube kann ich ja auch 3 Minuten sogar hochladen.
Genau, aber dann müsste ich ja für YouTube eins schneiden, was 3 Minuten ginge. Das würde mir eigentlich am meisten Spaß machen, weil ich hasse es, die Songs nach einer Minute abzuschneiden. Mhm. Aber dann müsste ich jeweils nochmal eins für Instagram 90 Sekunden und TikTok 60 Sekunden machen und das würde ja dann jeweils auch den Content nochmal quasi stauchen. Ich müsste ja dann anderen Inhalt wählen oder den Inhalt auch stauchen und dann geht es vielleicht nicht mehr auf. Und das ist mir dann jeden Tag zu viel Arbeit. Es muss quasi funktionieren einfach fest. Ja.
Guckst du dir die Statistiken an, wie viel die Leute das gucken? Also wie viel sie durchschauen von einem einzigen Video?
Nein, also ich gucke mir die Klicks an hier und da, aber ich habe mir jetzt noch nicht die Stats im Speziellen angeschaut. Ich wollte jetzt erstmal einen Monat durchziehen und dann wollte ich so ein bisschen mir die Klicks angucken. Aber ich habe schon mitbekommen, ich kriege viel Feedback aktuell und ich arbeite aktuell noch sehr viel anhand des Feedbacks. Ich merke selber, jetzt aktuell bin ich noch nicht in der Routine so, wie es sein soll. Und der Look ist auch noch nicht genau da, wo ich hin will. Aber ich bin von vornherein an die Sache rangegangen mit, das ist ein Work in Progress. Und Ich hab die Vision, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, wie sich's für mich anfühlen soll, A Track a Day zu produzieren und wie schnell das gehen soll und auch gleichzeitig, welche Songs ich auswähle und ich hab's noch nicht ganz. Mhm. Aber da kommen wir hin.
Welches Feedback hast du denn bis jetzt bekommen?
Naja, also ich habe einmal probiert, Voice-Over zu machen. Dann habe ich probiert, Texte zu schreiben. Da habe ich verschiedenes Feedback bekommen. Die einen mögen es eher geschrieben, weil die schalten können, den Kopf ausschalten und einfach, das ist so Braindead-Content so, ne, oder Brainrot-Content, den man sich einfach entspannt im Bett angucken kann. Ah ja, im Hintergrund läuft Musik und da hampelt irgend so ein Typ vor der Kamera rum und schreibt so ein bisschen was drüber. Andere Leute finden meine Stimme wichtig, weil sie engaging ist und weil sie auch wissen wollen, was ich quasi mit der Musik verbinde. Andere Leute interessiert wiederum gar nicht, was ich mit der Musik verbinde. Die interessieren einfach nur die Facts oder die Sachen, die ich halt dazu recherchiere, gegebenenfalls. Mhm. Ganz vieles Unterschiedliches. Und ich glaube, ich kann gar nicht mit einem Track a Day alles richtig machen. Deswegen glaube ich, werde ich es einfach vom Song zu Song unterschiedlich machen. Wenn ich jetzt heute Shut Up and Drive, was soll ich groß zu Shut Up and Drive sagen? Außer, dass es ein Banger ist vor dem Herrn und dass später dann noch die und die Passage kommt. Da braucht es jetzt nicht unbedingt höchstens meine Stimme, um zu sagen, dass es ein Banger ist. Da braucht es nicht noch die Facts, die ich runterschreibe. Ne?
Wo soll das hingehen? Wo sollte man hinfahren? Wo sollte man die Klappe halten und hinfahren?
Genau,
das,
ne?
Würde mich interessieren.
Genau, also am Ende des Tages einfach nur reinballern, Leute. Shut up and drive.
Okay, das heißt also, durch dieses unterschiedliche Feedback machst du dich eher frei und sagst, okay, man kann es eh nicht allen recht machen, ich mache einfach mein Ding so ein bisschen.
Genau, ich mache einfach mein Ding und gleichzeitig, hey, vielleicht ist der Song nicht für jedermann. Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich, ne? Und dementsprechend ist ja dann vielleicht auch das TikTok für dich ein bisschen unterschiedlich oder der Content, den ich produziere in dem Fall. Und manchmal fühle ich mich auch nicht danach, ins Mikrofon zu sprechen. Vielleicht bin ich müde an dem Tag oder habe einen schlechten Tag und ich finde das, ich merke es an mir selber im Nachhinein, wenn ich nochmal was schneide oder wenn ich was höre, ich merke immer, was für eine Energie ich hatte an dem Tag und ich höre das an der Stimme, ich sehe das in meinem Gesicht. Warum sollte ich jetzt auf Teufel komm raus irgendwie performen, wenn ich mich gar nicht so fühle, wenn ich doch auch einfach schreiben kann in dem Moment. Hm. Und wenn mir gerade in dem Moment vielleicht sogar zu dem Song noch was einfällt zu schreiben, hey, dann macht das vielleicht auch mehr Sinn, weil ich da auch mehr Platz habe in dem Moment. Also es ist, lässt sich, glaube ich, pauschal nicht sagen und ich glaube, durch das verschiedene Feedback ist mir klar geworden, ey, ich kann es einerseits nicht richtig machen, bedeutet aber auch, ich kann es nicht wirklich falsch machen.
Du hast schon viele Podcasts gestartet und gemacht. TikTok hast du gerade erwähnt, Artikel schreibst du aber auch. Wie unterscheiden sich für dich die Inhalte, vor allem TikTok versus Podcast versus redaktionelle Artikel?
In allererster Linie unterscheide ich darin, wer die Sachen konsumiert. Also wo landet das, was ich mache am Ende des Tages? Wenn ich jetzt für Magazin X einen Artikel schreibe oder ein Interview führe, dann überlege ich mir, auf welchem Kanal kommt das online und wer konsumiert das und was will ich der Person vielleicht mitteilen? Was möchte ich transportieren? Und bei TikTok ist das eine andere Zielgruppe als bei vielleicht damals jetzt Diffus es war. Da gibt es natürlich auch immer wieder Schnittmengen. Und bei Podcasts ist es vielleicht auch nochmal eine andere Gruppe. Wenn ich jetzt mir überlege, die Podcasts, die ich für mich gemacht habe, hobbymäßig, Gang Gang, Shoutouts, da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wer das hört, sondern das habe ich in allererster Linie für mich gemacht und bin dann darauf gekommen, oh verdammt, das hören ja auch noch andere Leute. Manche Sachen mache ich eher für mich, wie zum Beispiel das A Track A Day Ding und andere Sachen, die mache ich mit dem Bewusstsein, an wen kommt das letzten Endes und was möchte ich der Person dann mitteilen oder was möchte ich transportieren oder wie möchte ich auch vielleicht in einem Interview eine andere Person darstellen oder andere Facetten von einer anderen Person darstellen.
Wie hat sich Musikjournalismus durch TikTok und Instagram verändert?
Oh, es ist sehr tough geworden. Es geistert momentan so ein Zitat rum von Tyler, the Creator, wo er gefragt wird, ob er findet, dass jeder Mensch einen Podcast haben sollte. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, weil es Podcast ist und kein TikTok, aber ich finde, es kommt aufs Gleiche hinaus. Er sagt, man sollte Podcasts eigentlich verbieten, weil wir brauchen ganz andere Berufe. Wir brauchen Maler, wir brauchen SchlagzeugerInnen, wir brauchen alles Mögliche strukturell, aber nicht jeden Menschen mit einem Mikrofon. Und wir brauchen auch nicht jeden Menschen mit einer Videokamera, der jeden geistigen Dünnschiss irgendwie ins Internet boostet. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass Musikjournalismus so ein bisschen durch die Kurzlebigkeit von sozialen Medien und durch den Geltungsdrang von ganz vielen Menschen einfach so sehr, ich mag Englisch eigentlich nicht so sehr, watered down ist. Also es ist alles sehr, sehr, sehr verwässert, sehr, sehr plump und leicht gemacht. Und gerade weil Musik etwas ist, was so viel Identifikationsfläche bietet, glaube ich, greifen da super viele Mechanismen, die einfach nur aufmerksamkeitserhaschend sind und nicht unbedingt der Kunst wegen ins Internet gepustet werden. Und das versuche ich zum Beispiel ein bisschen anders zu machen. Ja, ich finde irgendwie, es ist alles sehr verwässert und sehr oberflächlich geworden. Nicht alles, aber sehr vieles. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich auch so, naja, so Rabbit Holes, wo man dann doch wieder merkt, okay, wenn man dann auf diesen einen TikTok-Account gestoßen ist, der sich wirklich nur mit dieser einen Sache auseinandersetzt und da tief reingeht, das kann auch verdammt geil sein. Also ich will es auch ungern so pauschalisieren, aber gemessen an, also Musikjournalismus hat auf jeden Fall stark gelitten unter Social Media, finde ich.
Hast du ein Beispiel für deinen Rabbit Hole Account?
Ja, es gibt diesen DJ, der heißt, du musst im Nachhinein nochmal den Namen editen, der heißt Fish Octagon, nee, Octagon Fish 65 oder sowas. Und es ist so ein Mitte 40-jähriger, glatzköpfiger Brite, der schon immer ein unfassbares Herz für Musik hatte und aber sich nie so wirklich aus verschiedenen Gründen getraut hat oder nie so wirklich diese Musik verfolgt hat oder nie als DJ groß rausgekommen ist oder als Produzent groß rausgekommen ist, aber der war schon immer, der ist halt super ausgecheckt in dem, was er da eigentlich macht. Und das, was er macht, ist, er stellt Platten vor. Jeden Tag fünf Songs eigentlich. Er macht das, was ich mache, auf Steroiden. Und das macht er halt in so einer Baderobe. Ist halt damit so ein, zwei Mal viral gegangen. Und ich fand das am Anfang einfach lustig, weil es ist so ein glatzköpfiger Dude, der irgendwie vor seinem DJ-Setup steht und Musik halt irgendwie präsentiert. Aber du merkst an der Selection, wie ausgecheckt das ist und wie tief er reingeht. Und auch DJs mittlerweile verstehen, wie krass ausgecheckt er ist. Und das ist halt ein Rabbit Hole, der ist einfach selber mittlerweile DJ, sehr erfolgreich, tourt weltweit, glaube ich, und ist aber wirklich aus der Liebe heraus quasi zur Musik und eben nicht aus dieser aufmerksamkeitserhaschenden Effektballerei groß geworden, sondern weil die Leute verstanden haben, dass er sich verdammt tief über Jahrzehnte mit etwas auseinandergesetzt hat. Und das merkt man in jedem Wort, das er spricht, in jeder Art und Weise, wie er die Platten bewegt. Und das ist halt ein Beispiel für ein geiles Rabbit Hole.
Hm. Wie kamst du denn ursprünglich überhaupt zum Musikjournalismus?
Ich habe verdammt viel Interviews von Roos und Vis-a-vis mir angeschaut und fand das extrem cool, was die machen, und habe mir irgendwann mal vorgestellt, vielleicht will ich das auch mal machen. Und dann hat 2015, glaube ich, kurz nachdem ich irgendwo gekündigt worden bin, aus der Probezeit, hat 16 Bars einen Festivalreporter gesucht. Und da habe ich mich auf gut Glück beworben mit so einem Video. Da ist nie was draus geworden. Ich habe nicht mal Feedback bekommen. Aber seitdem gab es seitdem gab es die Idee bei mir in meinem Kopf. Und von da an habe ich mir irgendwie überlegt, das so zu machen. Und ich habe Musik schon immer geliebt und habe mich aber nie gesehen, selber professionell Musik zu machen. Aber ich habe mich schon immer sehr viel mit Musik beschäftigt und schon viel mit Musik auseinandergesetzt und auch gerne Musik geteilt mit Leuten. Ich wurde bei mir im Freundeskreis früher teilweise der Hype King genannt, weil ich alles sehr schnell gehypt habe. Ich war wirklich sehr schnell da, also ich war der einfachste Kunde für jeden. Du hast irgendwas gerappt und ich fand es lustig und ich war so, boah, der ist das nächste große Ding, der ist krass. Wenn wir früher im Auto gefahren sind, habe ich mir schnell das AUX gepackt und die Mucke gemacht. Mein bester Kumpel Laza, der mittlerweile hier sehr erfolgreich TikToks macht über Anime und so weiter und so Zeug, der musste sich schon, ich habe wahrscheinlich Jahrzehnte schon sein Ohr abgekaut mit Musik, der Arme. Und dementsprechend dachte ich mir, hey, warum nicht das mal irgendwie verfolgen? Und das habe ich dann über ganz viele wilde Irrwege gemacht und jetzt sitze ich hier.
Also Hype King war eigentlich eine Beleidigung.
Das war eine Beleidigung, genau.
Ah, das klang erst so krass, so der Hype-King.
Nee, es war so der Hype-King mal wieder.
Ah,
ein neuer Rapper ist rausgekommen und der hat einen Song rausgebracht. Cool.
Wen hast du krass gehypt und wer hat dann am Ende nicht so performt, wie du gedacht hättest?
Ganz viele, aber ich in ganz vielen sehe ich auch immer noch weiß ich, was ich drin gesehen habe. Zum Beispiel, es gab einen Rapper aus Frankfurt, der war im Freunde von Niemand Umfeld, Timeless heißt er. Und der hatte auch immer so ein klein bisschen so einen Hype. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen Halt die Fresse von ihm, wo er so eine sehr, sehr krasse Mewtwo-Bar hat. Da rappt er über irgendwas von Mewtwo. Und die Art und Weise, wie er es rappt, das war für mich so krass, dass ich gesagt habe, Timeless ist das nächste große Ding. Ich hatte damals auf Facebook dann, als er irgendwie sein Album angekündigt hat, sein Albumcover als mein Banner und so. Also ich bin richtig reingegangen. Und ich habe das auch nie so wirklich abgelehnt. Ich weiß noch, als so OG Kimo damals sein Mann beißt Hund Album rausgebracht hat, Monate vorher schon habe ich mich auf Twitter umbenannt in Number One OG Kimo Fan Account und habe einfach die ganze Zeit Lines von ihm repostet, so auf random. Oder auch als Shindy zum Beispiel, das muss Drama gewesen sein. Bevor Drama rauskam, habe ich die ganze Zeit auch Shindy, wie so ein, wie manisch schon fast, wie so ein Countdown Shindy-Lines geballert und einfach nur Hashtag Road to Goat die ganze Zeit gemacht, weil ich dann einfach so in diesem Film bin. Und es muss aber kein großer Künstler sein, es kann irgendwas sein. Ich bin einfach sehr schnell, sehr leicht zu begeistern.
Okay, aber ist ja schön.
Ja.
Aber ist das dann auch manchmal schwierig zu vereinbaren? Hast du das Gefühl, wenn du ein OG Kimo-Interview machst und dann bist du so ein krasser Fan?
Ja und nein. Also bei OG Kimo ist es sowieso nochmal was anderes, weil der ist sowieso einfach vom Gespräch her eher schwierig. Ich glaube, da hilft mir das eher, dass ich sehr tief in die Kunst reingehe und dass ich halt wirklich versuche zu verstehen, was er da macht oder wo er da hin will und nicht einfach nur die Lines abfeier. Aber generell, ich erinnere mich zum Beispiel an mein Interview mit Peter Fox. Da war ich unfassbar aufgeregt davor. Und da war ich, da fiel es mir auch sehr schwer in der Vorbereitung, nicht einfach nur wie ein extremer Fan zu wirken. Genau, aber ich glaube, ich habe es im Endeffekt ganz gut hinbekommen im Nachhinein.
Aber das hast du ja zweimal gemacht mit Peter Fox.
Richtig, ja.
Bei welchem Interview warst du dann so aufgeregt? War das zweite dann vielleicht für dich auch besser?
Also ich war beim ersten mehr aufgeregt, aber ich fand beide letzten Endes gut. Ich glaube, für ihn war das zweite auf jeden Fall besser, weil er sich nochmal vom Setting her ein bisschen wohler gefühlt hat. Das war ein anderer Tag, das war kurz bevor die auch Release-Konzert hatten, das war vor den Proben, es war ein anderer Ort und vom Gefühl her hatten wir, dadurch, dass wir uns auch schon kannten, nochmal ein bisschen anderen Draht zueinander und waren ein bisschen wärmer miteinander. Mhm. Ja.
Was macht für euch denn ein gutes Interview mit KünstlerInnen aus?
Von meinem Gefühl?
Ja, für dich. Was für dich eine gute Definition von, das ist ein gutes Interview gewesen?
Aus KonsumentInnen-Sicht ist für mich ein gutes Interview, wenn ich mir das von anderen Leuten angucke, wenn ich was Neues von der Person erfahren habe, ganz plump, und wenn ich menschlich mehr von der Person erfahren habe. Eine Sache, die ich finde, dass ich sie ganz gut mache, ist, ich bin gut darin, den Leuten Raum zu bieten, sie selbst zu sein und auch sich nicht unbedingt zu verstellen. Und das ist auch etwas, was ich mir zur Aufgabe mache inzwischen, dass ich meinem Gegenüber einen angenehmen, guten Raum biete, um offen und ehrlich zu sein. Das macht für mich aber auch ein gutes Interview aus, wenn ich merke, dass es nicht einfach nur eine Promotour war.
Ja, voll. Ne? Kannst du das pauschal beantworten? Wie bereitest du dich auf Interviews vor?
Kann ich nicht pauschal beantworten, leider. Es kommt immer ganz auf den Rahmen drauf an. Ich habe mittlerweile, Gott sei Dank, in so vielen verschiedenen Konstellationen Interviews geführt. Zum Beispiel diffus. Allein welche Art von Interviews ich dort geführt habe. Vor der Kamera, hinter der Kamera, Autotune-Interview, in einem Heißluftballon, im Auto, Reaction-Interview, Format-Interview. Also es gibt da so viele verschiedene. Ich habe ja vorhin erwähnt, je nachdem, wo das rauskommt, das verändere ich auch, wie ich mich darauf vorbereite. Also je nachdem, wer das sieht, passe ich natürlich auch an, was ich frage. Zum Beispiel Autotune-Interview, da brauche ich jetzt nicht tief in die Recherche gehen, künstlerisch und herausfinden, was ein OG Kimo oder ein Peter Fox oder irgendwer mit der und der Zeile gemeint hat, sondern da muss es einfach unterhaltsam sein. Da muss ich die Person in eine Situation bringen, dass sie sich wohl und locker fühlt, jetzt hier mit einem Effekt auf der Stimme sich selber ein bisschen zum Hampelmann zu machen. Und das ohne, dass die Person sich eben blöd fühlt. Mhm. Wenn ich aber jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, mit Sportfreunde Stiller über deren Karriere spreche, dann muss ich mich natürlich darauf vorbereiten und deren ganze Karriere versuchen, so ein bisschen zu beleuchten. Oder wenn ich mit Peter Schilling über so und so viel über ein Jubiläum spreche, dann muss ich mich natürlich mit der Historie des Songs auseinandersetzen. Genau. Wir hatten auch zum Beispiel auch bei Diffus Thema-Interviews, wo wir spezielle Themen uns rausgesucht haben, die für den Künstler oder der Künstlerin was Besonderes bedeutet, wie zum Beispiel bei Isaiah Rashad, das ist ein Rapper aus Amerika. Da ist mir aufgefallen, ganz viel unterschwellig in seiner Musik spielt, also das Auto spielt eine zentrale Rolle in seiner Musik, obwohl es jetzt nicht vordergründig ist bei ihm. Er ist jetzt kein Rapper, der viel über Autos rappt, aber irgendwie auf dem Cover hier und da oder du hörst im Hintergrund, wie ein Motor angeht oder du hörst, wie der Warnblinker oder sowas, ganz vieles, ne? Mhm. Dann haben wir halt ein ganzes Gespräch darüber geführt, was das Auto in seiner Kunst eben ist, ne? Und das war ein cooles Gespräch, weil das ein Interview ist, was er, obwohl er gerade auf Promo-Run war, mit Sicherheit so noch nicht geführt hat.
Mhm. Er hatte es auch im letzten Interview mit Takt 32, weil er auch unter anderem im Auto eine Interviewreihe führt, aber auch an sich geht es da in einem Song umher, ich sitze auf der Rückbank und tatsächlich über Sachen, über die ich mir keine Gedanken gemacht hatte, eben, dass es auch zum einen ja erstmal eine Mobilität bedeutet, gerade für Leute, die jetzt irgendwie nicht in der Großstadt wohnen. Aber auch ein Safe Space, ne, dass du halt einfach so, du bist für dich und geschlossener Raum und kannst laut Mucke anmachen, bist in deiner eigenen Welt, so eine eigene Disco so.
Wie oft hatte man schon Fahrersitz, Beifahrersitz, einfach nur irgendein slow Song, diepe Gespräche? Wie oft war das schon die Therapiesitzung, die man gebraucht hat? Gerade unter uns Männern, die sonst so Probleme haben, irgendwie vielleicht mal über Gefühle, über Sonstiges zu reden. Es passiert sehr oft im Auto, diese, ah, Bro. Du musst sie loslassen. Diese Gespräche, ne? Auch im Auto eben.
Könntest du dir vorstellen, Therapeut zu werden?
Interessante Frage, wie kommst du darauf?
Weil du gerade davon geredet hast.
Ja, ironischerweise ja. Ich habe Psychologie und Pädagogik im Rahmen von meinem Abitur gemacht und ein bisschen spezifiziert. Aber gleichzeitig kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil ich bin ein sehr empathischer und sensibler Typ. Aber es fällt mir sehr schwer, mich abzugrenzen von dem Leiden von anderen Menschen. Ich glaube, es würde mir sehr schwer fallen, wenn wir jetzt eine Session hätten und du würdest mir was anvertrauen, dass ich das nicht noch den ganzen Tag mitnehme und morgen mitnehme und übermorgen mitnehme. Also ich glaube, da die Grenzen zu schaffen, da müsste ich sehr viel dran arbeiten. Wäre aber vielleicht auch was ich in der Ausbildung lernen würde, ne?
Möglich. Ich weiß nicht, aber du warst tatsächlich, ob man Empathie Vermögen. Also ich glaube, manches an Empathie gibt man auf, wenn man viel damit konfrontiert ist. Mhm. Also einfach so dieses, man hat da oft irgendwie schlechte Nachrichten gehört und irgendwann berührt einen das nicht mehr. Mhm. Möglicherweise auch im Zwiegespräch, dass es dann ähnlich ist. Oder ne, auch wenn du ja in der Medizin arbeitest oder so und siehst da Schicksale oder krebskranke Kinder, dass du einfach dadurch, dass du diesen Job machst, das leider irgendwann zur Normalität wird, du dann halt irgendwie so abstumpfst. Weiß ich nicht, ich glaube, das kann schon ein Effekt sein, aber sonst kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass man das lernen kann und einfach so ablegen, weißt du, was ich meine?
Vielleicht selber in Therapie gehen, um Grenzen zu schaffen im beruflichen.
Ja, oder nur glückliche Menschen in Therapie lassen. Wie sie an Probleme raus. Purpose.
Ja.
Ja. Damit kann ich nicht umgehen, Entschuldigung. Nächster bitte.
Der nächste bitte. Ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel.
Ja. Hast du schon mal ein Interview abbrechen müssen?
Nicht, soweit ich mich erinnern kann, nee.
Welche Herausforderungen gibt es denn bei Interviews, auch gerade vielleicht mit RapperInnen, weil es ja doch irgendwie ein bisschen komplexeres Feld manchmal ist?
Gar nicht mal so unbedingt mit RapperInnen. Generell kann ich sagen, wenn die KünstlerInnen oder die Band in einem professionellen Umfeld ist und vielleicht noch mit einer Promotion-Agentur arbeitet, kann es unter Umständen passieren, dass die KünstlerInnen oder Band XY nicht mal mehr so viel zu sagen hat, wenn es darum geht, was besprochen wird. Also teilweise, es wird ein bisschen kompliziert gesagt, aber was ich teilweise mitbekomme, wenn ich jetzt für vielleicht ein Label oder sowas ein Interview führe oder ein Live-Panel moderiere, was ich im Vorhinein reinbekomme mit, das mag er gar nicht, aber da ist sie heikel und das und so, einfach nur aus Schutz, ne? Das ist schon teilweise sehr viel und da dann drumherum zu arbeiten. Wenn ich dann aber mit den Leuten im Gespräch bin oder manchmal hinterher, merke ich dann, das ist totaler Humbug. Also das ist einfach nur etwas, was die Agentur oder das Label oder das Management mir sagt, damit das Gespräch so und so läuft. Oder damit die Person vielleicht geschützt wird vor sich selber oder sowas. Ne? Aber das ist ja nicht meine Mission eigentlich. Und da gibt es so manchmal Herausforderungen und das ist ganz genre-unspezifisch, da geht es einfach nur um Marketing am Ende des Tages. Also jemand sich selbst darstellt und wie jemand dargestellt werden möchte, kann unter Umständen einfach verwaschen werden, wenn zu viele Leute involviert sind. Also ich mag es immer noch am liebsten, wenn ich mit der Person direkt das Interview ausmache oder das Gespräch ausmache, aber da steckt halt dann oft kein Geld drin. Ne?
Das ist dann die Schwierigkeit.
Genau.
Wir sind auch ein bisschen von deinem Weg, wir sind gar nicht so weit gekommen, eigentlich sind wir bei 2015 auch stecken geblieben, ja. Wo du halt gesagt hast, ich habe Bock auf Interviews. Wie ging es denn dann weiter?
Ich bin dann nach Düsseldorf gezogen, weil...
Von München.
Von München, genau. Ich bin von München, wo ich groß geworden bin, nach Düsseldorf gezogen und habe dort 2 Wochen erfolgreich Informatik studiert und dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, was mache ich hier überhaupt? Der Grund, warum ich aber nach Düsseldorf gezogen bin und Informatik 2 Wochen studiert habe, war, weil dort hiphop.de war. Ne? Und ich konnte meinen Eltern aber nicht sagen, hey, ich ziehe jetzt nach Düsseldorf, bewerbe mich bei hiphop.de und werde dann der nächste Roos oder so, sondern ich musste natürlich noch irgendwie ein Studium unterjubeln und ich mochte Informatik und ich mag Technisches an sich auf jeden Fall. Und dann habe ich das gemacht, habe mich bei hiphop.de beworben, wurde abgelehnt wegen Kommafehler, sehr Hip-Hop. Shoutouts also, Erich, wenn du das siehst.
Sehr, sehr viele Kommafehler oder nur einer?
Ich weiß nicht, es waren ein paar. Also ich habe meine Bewerbung nochmal gesehen, da waren schon ein paar grobe Schnitzer dabei. Ah. Aber Leute, es ist ein Kommafehler. Es ist jetzt nicht, dass ich kein Deutsch geschrieben habe. So, ne? Ich würde heute immer noch Kommafehler machen. Macht es mich deswegen zum schlechteren Journalisten? Ich glaube nicht. Dann war ich erstmal ein bisschen down. Wusste nicht so ganz, okay, was mache ich jetzt hier? Ich bin jetzt in NRW. Hab mein Studium abgebrochen, bin hier in einer WG mit fremden Menschen und da habe ich mich dann erstmal geerdet und habe mir überlegt, okay, ich möchte wirklich in der Musik arbeiten, habe mir dann so ein grobes Ziel gesetzt, so oder mehrere mögliche Ziele, ich habe mich nicht auf ein Ziel fokussiert, ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht bei einem Label arbeite oder doch im Journalismus bleibe oder versuche doch Host zu werden und habe mir dann verschiedene mögliche Wege aufgemacht und halt mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, okay, mit dem, was ich jetzt gerade habe, wo ich jetzt gerade bin, wo könnte ich dann irgendwann mal anknüpfen? Und dann war das relativ schnell klar, okay, entweder Richtung Marketing oder eben Richtung Journalismus. Und damit ich mir das offen halten kann, habe ich halt mich für Anglistik, Amerikanistik im Studium entschieden, weil so kann ich erstmal ein Jahr rumdümpeln, nochmal mehr reflektieren, meinen eigenen Kram machen und nach einem Jahr dann mich für ein Praktikum entscheiden und dann nochmal, vielleicht nochmal mehr mit einem anderen Gefühl rangehen. Und genau das habe ich dann auch gemacht und habe mich letzten Endes dafür entschieden, nee, Quatsch, ich habe mich gar nicht entschieden bis zum Ende, wie so oft, sondern ich habe mich dann parallel bei Labels beworben, für Marketing Praktikas und bei Diffus. Dann bin ich letzten Endes bei Diffus gelandet. Ich habe den Torben richtig cool beim Splash kennengelernt, ganz unverhofft. Ich hatte mein Bewerbungsgespräch auf dem Splash, weil der da durch Zufall war und ich war da durch Zufall, ganz unverhofft auch. Ich habe mir kein Ticket gekauft, sondern ein Kumpel hat mich
über einen Zaun.
Nicht mal. Der hat mir gesagt so, hey, ich kann hier irgendwas bei einer Verlosung dribbeln. Hast du Bock? Spontan. Und ich so, ja. Und er so, okay. Und dann waren wir halt eben dort. Und dann habe ich mit Torben ein magisch schönes Gespräch geführt. Und André damals auch noch von Unknown Basics. Liebe Grüße gehen raus.
Sag ruhig Nachnamen. Torben Hodern.
Ja. Torben Hodern und André Zimpel, genau. Ich bin sehr schlecht mit Nachnamen.
Aber war super. Hast du toll gemacht.
Habe ich toll gemacht. Und dann haben wir das schnell ausklamüsert, wie das mit dem Praktikum aussehen soll. Und dann bin ich auch schon relativ schnell, 1,5 Monate später, nach Berlin gezogen und habe dann da diesen Ritt von Praktikum gehabt. Und das war einfach nur noch verrückt. Also diese 6 Monate von hier 2018, 2019 oder 2017, 2018, sowas, waren unfassbar schön.
2018, 2019 steht bei LinkedIn, ich weiß nicht, ob es
stimmt. Dann wird das bestimmt stimmen, weil ich bin ja sicher sehr gewissenhaft bei LinkedIn. Das war für mich eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit, eine sehr magische Zeit. Also du musst dir vorstellen, ich bin unfassbar großer Casper-Fan, schon immer gewesen, schon kurz vor der XOXO. Ich habe die XOXO-Promo mitbekommen und war so, was, wer ist das? Und von da an hat mich der Typ, Entschuldigung für mein Französisch, an den Eiern. Also richtig an den Eiern. Und plötzlich läuft er hier so ein und aus bei Diffus mehr oder weniger und ich habe jedes Mal einen Schweißausbruch.
Weil er auch den Podcast da schon gemacht hat?
Der hat da gerade angefangen, ne? Und plötzlich ist das nicht mehr nur Casper, der Rapper, sondern auch Casper, der Typ, der mich fragt, wie es mir geht, ne? Und so ist es halt Woche für Woche gewesen, immer wieder. Also, dass ich einen Peter Fox oder Seed interviewen da durfte, das sind immer noch für mich Sachen, das kann ich bis heute nicht so ganz fassen manchmal. Und ich muss mich immer noch manchmal kneifen, wenn ich mit Menschen cool bin, die ich früher einfach nur bodenlos angehimmelt habe. Ich versuche mir das auch immer noch so ein bisschen zu bewahren. Also ich bin jetzt nicht hier, das war nie mein Ziel, mit den Leuten cool zu sein und auch in den Kreisen zu sein, sondern ich wollte möglichst nah ran, damit ich möglichst viel davon verstehe und möglichst es greifen kann. Aber ich wollte eigentlich nie jetzt mit Casper befreundet sein, bin ich auch nicht, ne? Aber wir haben ein cooles Verhältnis irgendwie und ich kann trotzdem immer noch Fan sein, guten Gewissens.
Was hast du dann alles im Praktikum gemacht? Interviews geführt, Texte geschrieben, auch irgendwie, also der Podcast von Casper und Drangsal mit Verachtung, ne? Hast du daran irgendwie mitgearbeitet?
Ich habe so ziemlich alles gemacht bei Diffus, im Rahmen von meinem Praktikum zumindest. Am Anfang habe ich einfach sehr viel Texte geschrieben. Ich habe ja das auch nie gelernt. Ich habe mir das ja auch eher selber beigebracht währenddessen. Ich habe Social Media gemacht. Der Torben hat mich dann auch relativ schnell dazu gepusht, Interviews selber zu machen. Hat mir die Möglichkeit gegeben, erstmal hinter der Kamera Interviews zu machen. Dann irgendwann auch mal vor der Kamera ein Interview zu führen. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, die Diffus-News zu moderieren, die am Anfang ja noch ein Videoformat waren. Boah, das war auch ein Albtraum. Für die Leute, die nicht mehr wissen, was die Diffus-News sind, das war ursprünglich mal ein moderiertes Videoformat, wo ein Host Musik-News eben moderiert. Und es geht so 5 Minuten eigentlich. 2 bis 3 Minuten am Anfang. Und für dieses wirklich kurze Video haben wir bestimmt 3 bis 4 Stunden gebraucht. Ich hatte mehrere Nerven zusammen, also wirklich mehrere Nervenzusammenbrüche. Ich musste wirklich am Ende einen Stamperl trinken, also ich musste einen Shot trinken, damit ich runterkomme und das irgendwie noch runtermoderiere, weil ich wirklich Panikattacken hatte, weil ich es nicht hinbekommen habe, vor Kamera zu sprechen.
Wirklich so schlimm, ja.
Ja, wirklich. Also wirklich, nicht, ich übertreibe nicht. Das war wirklich heftig. Ja, das habe ich auch noch gemacht und darin bin ich dann auch gewachsen. Das wurde immer besser dann mit der Zeit auf jeden Fall. Es war krass, es war eine krasse Zeit. Abseits davon, auch organisatorisch durfte ich ganz viel machen. Ich durfte hier und da ein eigenes Interview planen. Ich konnte Orga machen. Ich habe einfach alles mitbekommen, was so ein Magazin zu dem Zeitpunkt, was Diffus gemacht hat, halt eben gemacht hat. Genau.
Wie hast du denn gelernt, dann vor Video ohne Panikattacke zu performen?
Mir ist aufgefallen, ich brauche einfach nur einen Gesprächspartner.
Ich dachte, du sagst jetzt, ich brauche einfach einen Shot.
Ich war einfach nicht mal saufen.
Ich war immer besoffen.
Ich war immer besoffen. Ja. Mir ist aufgefallen. Nee, Quatsch. Ich habe gemerkt, damals, ich muss nochmal ein großes Shoutout geben, ich habe mir ein großes Vorbild an Dani genommen, also Daniela Ammermann. Die hat auch bei Diffus gearbeitet damals und ist eine unfassbare Journalistin und Moderatorin. Und ihr Stil ist es halt, sich einen 15-teiligen Schachtelsatz auf eine Karteikarte in Schriftgröße 3 zu schreiben oder zu drucken, den 2-mal zu lesen, den dann auswendig zu können, mit perfekter Betonung so in die Kamera zu performen, ohne Probleme, ohne ein ohne ein jedes Mal perfekt geatmet. Also so wurde mir das vorgelebt quasi und so habe ich das bei ihr gesehen und ich dachte, ich kann das auch so. Und ich funktioniere einfach anders vor der Kamera. Ich bin eher der Freestyler, ich bin eher derjenige, der sich Stichpunkte macht und dann seinen Satz formt, während er spricht, wie ihr hier wahrscheinlich alle auch gerade merkt. Da brauche ich vielleicht 1-2 Anläufe mehr, aber dafür kann ich das dann mehr in meinem Sprech machen, mehr in meinem Stil machen. Und bis ich an diesen Punkt gekommen bin, musste ich halt erst 15 Panikattacken haben und bis ich verstanden habe, dass Danis Stil nicht mein Stil ist und das so vollkommen okay ist und das eine nicht besser ist als das andere und das andere nicht schlechter ist als das andere, hat es halt einfach ein paar Jährchen gebraucht.
Ich verstehe es. Also ich bin auch unfassbar schlecht im Auswendiglernen. Ich kann nicht mal leider Rap-Texte, das finde ich immer dann sehr schade, wenn ich Sachen sehr oft höre und ich denke so, kann doch nicht sein, dass ich es nicht auf die Kette bekomme. Ich habe auch früher versucht, gerade in Stories und so, dass dann immer so One-Take, also ich habe dann auch bei Radio Fritz zum Beispiel vom Splash berichtet und lustigerweise den Job auch auf dem Splash bekommen, genauso wie meine Mitbewohnerin damals, also beides auf einem Splash gefunden. Und genau, da habe ich dann versucht, alles immer so One-Take hinzubekommen. Es waren ja damals sogar nur 15 Sekunden. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe, weiß ich nicht, 20 Mal mich aufgenommen, da sehe ich auch blöd aus, da habe ich wieder irgendwas verhaspelt, genuschelt, weiß ich nicht was. Und jetzt mache ich es tatsächlich, dass ich einfach wie so ein YouTuber cutte. Also scheiß auf diese Jump Cuts. Man sieht halt auch im Video, wenn ich es da mache, also beim Podcast ja sowieso.
Interessiert keinen.
Aber auch gerade das, was du sagst, ne, für viele ist Stichpunkte eigentlich das Beste. Wenn ihr nicht geübt seid vorm Mikrofon, wenn ihr auch selbst Podcast macht oder so und ihr habt jetzt nicht beim Radio gearbeitet, macht Stichpunkte, weil man halt auch dann genauso spricht. Sonst ist die Gefahr, dass man halt so ausformuliert und man merkt auch Interviews, wenn dann so Corporate-Interviews sind, dass das dann so hochgestochen formuliert ist, dass es auf gar keinen Fall gesprochen ist. Wenn man dann im Präteritum redet und so und das klingt alles oder wirklich die Schachtelsätze, das ist schon ein guter Tipp.
Voll, und da du sagst da was, ich war schon in den Situationen, wo ich Interviews geführt habe und die Fragen ausformuliert habe und dann im Interview saß, geschaut habe und die Frage vorgelesen habe und selber so war, Digga, was wolltest du jetzt gerade wissen? Was? Und wenn du das dann noch auf Englisch machst oder in einer anderen Sprache, dann ist es teilweise noch schwieriger. Auch bei Interviewfragen bin ich mittlerweile so, ey, Stichpunkte, geh nur noch dahin, wo du hin wolltest und schreib dir unten drunter vielleicht noch in Klammern, was so Kontextpunkte sind. Aber sonst wirklich, wenn ich nicht ausformulieren muss, formuliere ich nicht aus. Weil ich schreibe ja auch beruflich, deswegen formuliere ich dann auch richtig aus und formuliere nicht einfach nur einen Moderationssatz aus, sondern, hier noch ein schönes Adjektiv, jetzt noch, Das hat aber dann schon wieder nichts mit gesprochener Sprache zu tun. Ja.
Ich finde es auch immer schwierig, auch bei Takt 32 hatte ich das, dass ich dann halt so Songzeilen vorlese und danach frage und es geht halt so komplett der Flow verloren und es klingt dann halt natürlich sofort nach Gedicht und das ist, finde ich, auch schwierig. Man muss da, also mich interessiert es dann schon und ich finde auch gerade, wenn die beiden Reime drin sind, ist das schon cooler als einfach nur eine Zeile, die dann so komplett nackt da steht, aber bei Genius, als ich da gearbeitet habe, hatte ich das ja auch, da war es nicht zu hören, aber auch immer, wenn man da so durchgegangen ist und was meinst du mit der Textzeile, was meinst du mit den beiden und so, das klingt immer irgendwie weird.
Ja, da habe ich für mich herausgefunden, mittlerweile einfach zu paraphrasieren. Also ich frage, wenn nicht notwendig, nicht nach dieser einen Zeile oder zitiere nicht die Zeile, sondern gehe davon aus, dass Person X weiß, von welcher Zeile ich spreche, wenn ich sage, in der einen Zeile sagst du ja das und das. Da geht es ja um das und das. Da sage ich nicht nochmal die Zeile, sondern dann sage ich einfach, ey, in Son Peter Fox bei Haus am See sagst du ja irgendwie, dass du alle kennst. Und da werde ich jetzt nicht nochmal den genauen Reim erzählen, sondern würde ich dann fragen, wie kommt es eigentlich? So, was macht das mit dir, gegangen zu sein von dem Ort, wo du schon alle kanntest? So, ne?
Cool, aber ist auf jeden Fall gesprächiger.
Genau, ja, das ist halt eben das Ding. Das lernt man aber auch mit der Zeit so ein bisschen. Ich habe auch am Anfang mich sehr, sehr, sehr darauf auf Formulierung fokussiert und darauf fokussiert, wirklich meine Fragen so zu stellen, dass sie meinem Gegenüber gefallen. Das ist aber eigentlich, glaube ich, gar nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, das Wichtigste ist, zu fragen, was einen wirklich interessiert, was einen selber wirklich interessiert. Und da kommt man dann auch nicht so in so eine Verklausulierung, sondern kommt direkt so in den natürlichen Sprech.
Voll, ich finde auch gerade die Gesprächspartner einen so ein bisschen zu fordern, ist eigentlich das Geilste. Es klappt jetzt nicht immer, aber es war eigentlich mein Ziel, Thema Takt auch deutlich konfrontativer zu machen. Eins meiner ersten Interviews, da sage ich halt, die saß da auch, dass er ja eben lispelt und wie er damit umgeht und so. Und das ist ja auch was, wo man sich, darf man das fragen und so? Aber das macht das Interview, glaube ich, ganz cool und bricht das auch das. Und bei dir habe ich dann auch gedacht, man könnte fragen, so wie viele Gags landen eigentlich bei dir? Weil du machst ja sehr viele und sehr viele sind auch sehr schlecht. Und deswegen habe ich mich...
Alle sind sehr schlecht.
Manche sind auch gut. Es sind halt so Dad-Jokes, ne? Viele Wortwitze und so.
Also in meinem Freundeskreis auf jeden Fall bin ich bekannt für schlechte Witze. Ich trage das auch.
Nicht nur da, glaube ich.
Aber das Ding ist... nicht nur das.
Also Mayan Live-Moderation, das Dabben auch am Ende nochmal.
Das war krass, ne?
War,
aber wer holt den Dab 2025
wo
zurück?
Wo kommt das her? So, das ist so.
Schamlosigkeit, mir ist egal. Solange ich den Witz lustig finde,
schon, oder?
Ich mach den ja auch für niemand anderen. Ich mach das ja in erster Linie für
mich. Und es keinen verletzt, natürlich.
Nee, ja, genau. Ich möchte niemanden verletzen. Aber ich hab da. Hey, ich finde, Lachen ist sowas Schönes. Wer sich selber schwer macht zu lachen, dem ist halt nicht zu helfen. So, und deswegen, ich habe ja vorhin schon gemeint, ich bin einfacher Kunde, ich bin leicht zu begeistern, ich bin auch leicht zum Lachen zu bringen, deswegen, glaube ich, ist meine Hemmschwelle, was Witze angeht, einfach sehr gering.
Erzählst du denn auch Witze? Also hast du so Witze auf Lager, auch so, die man so, das gar nicht?
Selbst dafür bin ich zu unprepared und zu sehr freestylig unterwegs, als dass ich mir jetzt einen Dad-Joke auswendig lerne. Die kommen bei mir on the fly einfach.
Ein super spannendes Gespräch und es geht weiter. Folgt dem Thema Takt Podcast, damit ihr auch die zweite Folge mit Yannick Niang im Interview hört. Und lasst gerne eine Bewertung da. Auf Spotify Thema Takt suchen, die drei Punkte klicken, auf Show bewerten und gerne 5 Sterne oder zumindest 4 dalassen, wenn es euch gefällt. Bei Apple Podcast könnt ihr das auch tun. Folgt auch gerne auf Instagram, um noch ein paar Videos zu sehen oder auf TikTok überall @thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.